HR Info Wirtschaft.
Er gilt als einer der wichtigsten CO2-Speicher der Welt, der tropische Regenwald. Für den Kampf gegen den Klimawandel ist er zentral. Aber er ist in Gefahr. Das zeigen jetzt nicht nur die schweren Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet. Auch in anderen Teilen Lateinamerikas brennt der Regenwald, sowie in Indonesien oder Afrika. Das Wetter und das Klima spielen sicherlich eine Rolle, aber viele der Brände sind menschengemacht. Es geht um wirtschaftliche Interessen, den Anbau von Agrarprodukten, um Fläche für die Landwirtschaft. Ob Viehzucht, Soja- oder Palmölanbau. Weil die Nachfrage nach diesen Produkten immer mehr gestiegen ist, ist vor allem in den letzten Jahren immer mehr Regenwald verschwunden. Und am Ende der Kette stehen wir Verbraucher mit unserem Konsum. HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. Der größte Teil des Waldes, der weltweit abgeholzt wird, wird für landwirtschaftliche Zwecke gerodet. Brasilien ist aktuell wohl der drastischste Fall. Das Land ist der größte Exporteur von Rindfleisch weltweit. Seine Hauptabsatzmärkte sind China, Ägypten und die Europäische Union. Greenpeace schätzt, dass 65% der in Brasilien abgeholzten Flächen als Weideland genutzt werden. Doch auch durch den Anbau von Soja ist der Regenwald in Brasilien in Gefahr. Der brasilianische Export von Soja etwa ist innerhalb eines Jahres von 2017 bis 2018 um über 20% gestiegen. Auch hier ist Europa ein wichtiger Abnehmer. Soja wird vor allem als Futtermittel gebraucht für die Schweine- oder Geflügelzucht. Von der Abholzung profitieren meist Großunternehmen wie die brasilianischen Fleischkonzerne oder Großgrundbesitzer. Von dem Land sind aber auch viele Kleinbauern in der Amazonasregion abhängig.
Wer Macron oder die G7 sind, das weiß Aurelio Andrade nicht. Und vom politischen Streit um die Waldbrände am Amazonas bekommt er auch nichts mit. Der 65-jährige Bauer lebt inmitten des größten Regenwaldes der Welt, ohne Mobilfunknetz, irgendwo im Amazonasstaat Rondônia. Dort hat er den Wald gerodet, darauf ein Haus gebaut. Seit 19 Jahren wohnt er dort mit seiner Frau, erzählt Andrade den Journalisten der Nachrichtenagentur AFP, die ihn besucht haben. Niemand hier hat Unterstützung von der Bundesregierung oder von irgendjemandem, nur von Gott. Deshalb fällen wir mit meinen Freunden Bäume, um hier Gras für unsere Kühe zu pflanzen, um zu überleben. Sein Hof besteht aus einem kleinen Zementhaus. Er hält Kühe, Hühner, Schweine, Enten und Pferde. Laut Weltbank wird auf 80% des nutzbar gemachten Lands im Amazonasgebiet Viehzucht betrieben. Große Rinderherden, auch für den Export. Doch Umweltschützer sehen auch kleine Siedler wie Andrade in der Pflicht. Sie werfen ihnen vor, die fehlenden staatlichen Kontrollen zu nutzen, um immer weiter in den Dschungel einzudringen. Es geht nur darum, einige Bäume zu fällen und ein bisschen zu säen. Selbst wenn du auf brachliegendes Land kommst, musst du dort erst das Unterholz beseitigen. Roden, am besten mit Feuer, um dort anzubauen und Gras zu säen für die Rinder und um Platz für ein Haus zu schaffen, in dem man mit seiner Familie leben kann. Du kannst ja kein Haus auf einem Baum bauen, als ob du ein Vogel wärst. Es ist eine weit verbreitete Praxis, staatliches Land zu besetzen, zu roden und darauf zu hoffen, irgendwann von den Behörden einen Besitztitel zugesprochen zu bekommen. Das führt immer wieder zu Konflikten zwischen indigenen Gemeinschaften und den Eindringlingen. Der Staat selbst hält sich meist raus. Die Gesetze werden von den Landbesitzern, den Holzfällern und illegalen Goldgräbern gemacht. Der Kleinbauer Andrade sagt, alles wird uns in die Schuhe geschoben, uns, den kleinen Leuten. Aber die Abgeordneten, die Politiker und Senatoren, die mehrere Farmen und Ländereien haben, über die wird immer die schützende Hand gehalten. Und den Knüppel, den bekommen wir ab. Wir dürfen nicht abholzen, aber wir müssen das tun, um etwas pflanzen und davon leben zu können. Das Feuer, das Bauern wie Andrade legen, um zu roden, gerät gerade jetzt in der Trockenzeit leicht außer Kontrolle. Wenn es einmal auf den Wald übergreift, ist es kaum zu kontrollieren, gibt Andrade zu. Einige Kilometer weiter brennt das Land seines Nachbarn, sagt der Kleinbauer besorgt. Jetzt hat er Angst, dass es nun auch seine Farm erreichen könnte. Und er hat nicht einmal ein Telefon, um Hilfe zu rufen.
Anne Herberg über einen Kleinbauern in der Amazonasregion, wo schwere Waldbrände den Regenwald bedrohen. Warum ist die Gegend, wo der Regenwald wächst, überhaupt so interessant für die Landwirtschaft und den Anbau von Agrargütern? Das habe ich Volkert Wille gefragt, Vorstand der Tropenwaldstiftung Oro Verde in Bonn.
Die gesamte Zone der Tropen ist aus ganz unterschiedlichen Gründen interessant. Natürlich, weil sie klimatisch gesehen den Anbau sehr vieler unterschiedlicher Früchte ermöglichen, die in gemäßigten Breiten nicht vorkommen können. Wenn man an die eigene Küche denkt, quasi Kakao, Kaffee sind alle zum Beispiel oder viele tropische Früchte, Bananen, all das bedarf eben tropischen Klimas, ganzjährig relativ einheitlich, so wie wir es vielleicht aus dem Gewächshaus kennen.
Jetzt haben wir in Brasilien gerade die sehr gravierenden Waldbrände, die wir jetzt gerade sehen. Dass es zu Bränden kommt im Jahr gesehen, ist das eigentlich zu einem gewissen Ausmaß auch normal, was den tropischen Regenwald angeht?
Ja, bis zum gewissen Grad ist das normal. Das passiert in allen Wäldern, zum Beispiel durch Blitzeinschlag oder Ähnliches kann das passieren. In der Natur ist es dann aber auch so, dass diese Waldbrandbereiche sehr schnell wieder von der Natur zurückerobert werden und neuer Wald wächst. Der Unterschied jetzt zu den aktuellen Waldbränden ist, das ist organisiert, großflächig und es folgt eine Landnutzungsänderung danach. Das heißt, der Wald wird dort ja nicht wieder aufgeforstet, sondern dort kommen stattdessen eben zum Beispiel Sojaplantagen oder in Asien Palmölplantagen hin.
Hat aber jetzt nochmal ein extremeres Ausmaß erreicht.
Ja, beziehungsweise am Beispiel Brasilien kann man sehr schön so ein Auf und Ab auch zeigen. Eigentlich zu Beginn dieses Jahrtausends unter einer demokratischen Regierung hat man begonnen, damals der Präsident Lula, sich doch der internationalen Verantwortung zu stellen. Man hat den Tropenwaldschutz begonnen ernst zu nehmen. Die Entwaldungsraten haben abgenommen und Brasilien war auf einem sehr guten Weg. Und jetzt erst unter dem neuen Präsidenten Bolsonaro, der ja auch in anderen Dingen an die Zeit der Militärdiktatur anknüpfen will, da kommen wieder diese alten Planungen hervor oder auch Vorgehensweise. Und die gehen nicht nur mit einem Raubbau an der Natur vor, sondern es ist auch, dass die Menschenrechte missachtet werden. Die örtlichen, indigenen Bevölkerung, die Indianerstämme, die werden einfach vertrieben, zum Teil sogar ermordet, um den Interessen der Großgrundbesitzer und anderer industrieller Interessen nicht im Wege zu stehen.
Wie hängt das denn zusammen, unsere Nachfrage nach bestimmten Gütern mit diesen Waldbränden?
Die hängen ganz massiv zusammen, denn das Soja, was in Brasilien angebaut wird, wird ganz überwiegend exportiert in andere Länder, einmal Asien, vor allen Dingen China, aber eben auch Europa. Und wenn man es auf Deutschland bezieht, kann man sagen, die Menge Soja, die wir jedes Jahr importieren, um unsere Massentierhaltung aufrechtzuerhalten zu können, entspricht ungefähr einer Fläche, also einer landwirtschaftlich genutzten Fläche in der Größe von Schleswig-Holstein, etwas größer sogar. Dann kann man sich vorstellen, wie viel eben dort auf unsere Kappe geht, allein für den Sojaimport, für die Massentierhaltung. Gibt ja auch noch ein paar andere Dinge, wo wir eine ungute Verknüpfung haben. Die Rindfleischproduktion ist also nicht so, dass nur Futtermittel importiert werden, sondern es wird eben auch zum Teil dort von großen Rindviehfarmen, die in diesen devastierten Waldflächen da angelegt wurden, dann das Rindfleisch aus Brasilien oder eben auch den Nachbarländern. Das ist jetzt nicht nur Brasilien. Man muss ja sehen, Amazonas ist auch länderübergreifend.
Welche Länder sind das dann noch?
Also Bolivien zum Beispiel, Teile von Argentinien, Ecuador, Kolumbien, Suriname, Venezuela, ganze Gruppe von Ländern, halbes Dutzend Länder ungefähr, die maßgebliche Flächen vom Amazonasbecken, vom Amazonas-Tropenwald beherbergen.
Wie läuft das denn dann genau ab? Wird dann gesagt, wir brauchen jetzt nochmal weiter Fläche und das müssen wir jetzt freimachen, um noch mehr anbauen zu können? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also in Brasilien gibt es Großgrundbesitzer, die natürlich ständig die produzierte Menge erhöhen wollen. Und an ihrer Grundstücksgrenze, muss man sich das so vorstellen, grenzt der Regenwald. Und es ist natürlich eine einfache Vorstellung zu sagen, auch die nächsten paar Kilometer, wo jetzt noch Wald steht, die kann ich roden und dann mitnutzen. Und so breitet sich diese genutzte Fläche wie so ein Krebsgeschwür auf. Man sieht auf Satellitenbildern, wie erst kleinere Bereiche zum Beispiel entlang einer Straße gerodet werden und das dann immer weiter wuchert und der Wald immer stärker zurückgedrängt wird. Und die entsprechenden Firmen, die dahinter stehen, exportieren das Soja über Schiffe hier nach Mitteleuropa.
Sind es aber auch Kleinbauern, die davon profitieren?
Die leiden eher auch darunter, denn viele Kleinbauern, die irgendwo kleinere Stücke Land für ihren eigenen Bedarf bewirtschaften, die werden ja auch verdrängt. Das ist auch eine reine Subsistenzlandwirtschaft. Wir kennen das aus unseren, wir haben ja in den Ländern, hat Oro Verde Projekte, wo wir versuchen, mit den Kleinbauern gemeinsam eine nachhaltige Nutzung zu organisieren. Häufig ist es halt so, dass die nicht gut ausgebildet sind und dann ein Stück Wald auch abbrennen, ein paar Jahre nutzen und dann weiterziehen. Aber das sind kleinräumige Zerstörungen. Das ist vielleicht mal ein halber Hektar oder mal ein Hektar. Das ist nicht zu vergleichen mit den Tausenden von Hektaren, die für die Sojaflächen abgebrannt werden. Unser Ziel ist es, diese Kleinbauern, denen beizubringen, wie man im Wald Landwirtschaft durchführen kann. Das sind sogenannte Agroforstsysteme. Man kann sehr viele Dinge im Schutze großer Bäume erfolgreich anbauen und dann davon auch dauerhaft leben. Kakao ist ein Beispiel, Kaffee, viele andere Gemüsesorten und Obstsorten, Honig, Gewürzarten. Und da geht es eigentlich darum, dass man mit Wissenstransfer, mit Ausbildung die Kleinbauern in die Lage versetzt, dauerhaft in Koexistenz mit dem Regenwald zu leben.
Wenn Sie das Problem mit Soja ansprechen, dann ist es also unser Fleischkonsum, der dazu geführt hat oder größtenteils der ist dann dafür verantwortlich.
Ja.
Heißt das, wenn ich jetzt in Deutschland nur deutsches Fleisch esse, vielleicht haben die Tiere auch nur deutsches Futtermittel bekommen, bin ich da nicht auf der sicheren Seite als Konsument?
Naja, je nachdem, was für Fleisch man kauft, man hat sehr gut die Möglichkeit als Konsument sicherzustellen, dass Fleisch aus regionaler Produktion entsprechenden Standards auch entspricht, wo eben kein importiertes Futtermittel verwendet wurde. Also zum Beispiel biologisch die Bioland-Richtlinien oder von den verschiedenen biologischen Landbauorganisationen schreiben vor, dass ein Landwirt sein Vieh auf der eigenen Fläche ernähren können muss. Also kein Futtermittel importiert. Also die Möglichkeit für den Verbraucher ist sehr gut da.
Also Brasilien, habe ich jetzt verstanden, ist Soja und die Viehzucht sozusagen. Ist das dann noch ein anderer Bereich, wo es problematisch ist?
Es gibt in Brasilien an einigen Stellen Rohstoffgewinnung. Gold zum Beispiel wird auch mit sehr umweltschädlichen Methoden, mit Chemikalien aus dem Grund und Boden ausgewaschen. Auch das ist ein Motor der Tropenwaldzerstörung in bestimmten Regionen. Neben Gold will ich noch erwähnen Coltan. Das ist ein Edelmetall oder eine seltene Erde, die verwendet wird für Computer, für Smartphones, Fernsehbildschirme und Ähnliches. Und wird eben nur in ganz wenigen Regionen der Welt ist es vorhanden. Vor allen Dingen in Zentralafrika, zum Teil auch in Brasilien und Australien, wo die gewonnen werden und wo oft eben auch die Lebensräume vor Ort zerstört werden. Was kann man dagegen machen? Das eine ist, dass wir hier dort unsere alten Geräte recyceln und damit diesen seltenen Rohstoffen, dass man die also nicht immer wieder neu in den jeweiligen Ländern dort gewinnen muss, sondern dass wir hier schaffen, eine Wiederverwertung und ein Recycling zu erreichen. Ich glaube, das ist dort der sinnvollste Ansatz. Man kann natürlich auch gucken, das sind aber eher vor allen Dingen dann die Firmen, die dort in der Pflicht stehen, über ihre Lieferkette nachzuweisen, dass dort, wo diese Rohstoffe gewonnen wird, Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden.
Ein anderes Produkt, was ja auch immer wieder mit der Abholzung von Wäldern in Verbindung gebracht wird, ist Palmöl. Da gibt es ja, kann man ja schon sagen, relativ großes Bewusstsein in den letzten Jahren. Wie groß ist denn das Problem mit Palmöl heute noch?
Aktuell ist das Palmölproblem noch sehr groß. Das ist dann vor allen Dingen in Asien ein großes Problem. Große Teile in Indonesien des Regenwaldes sind durch Palmölplantagen zerstört worden. Und wir erleben aktuell, dass auch in Afrika und in Mittelamerika begonnen wird, Palmölplantagen anzulegen. Ich habe jetzt ganz aktuell einen Fall in Guatemala, wo im Flachland von Guatemala, das ist so Richtung Mexiko, Belize, große Palmölplantagen angelegt werden. Das ist aber, wie gesagt, weltweit. Ich will das jetzt gar nicht so nur auf ein Land beschränken. Wir haben aktuell noch zum Beispiel, dass ein Großteil des Palmöls in Deutschland dem Biodiesel beigemischt wird. Wir haben jetzt gerade erreicht, dass die EU ihre Richtlinie zur Beimischung von Biokraftstoffen ändert und in einigen Jahren dann hoffentlich dieser Unsinn aufhört, dass man Palmöl hier in den Sprit beimischt. Weitere Verwendung ist aber auch im Bereich Lebensmittel. Ein Viertel des Palmöls bei uns geht in den Lebensmittelsektor. Und da ständen eigentlich andere Produkte zur Verfügung, eben Öle, Pflanzenöle, die hier in Mitteleuropa auch dann bei uns produziert werden, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Ähnliches. Und man kann natürlich auch durch die Zubereitung von Gerichten, weniger Fertiggerichte, direkt selber Sachen auch kochen, den Palmöleinsatz deutlich reduzieren als Verbraucher.
Sollte man dann auf Palmöl komplett verzichten? Kann man das überhaupt? Für andere Öle braucht man ja auch landwirtschaftliche Flächen, um das anzubauen, oder?
Ja, das ist richtig. Und Palmöl gilt eigentlich auch als ein Öl, was einen relativ hohen Ertrag pro Fläche bringt. Also wo man, wenn man jetzt die gleiche Menge Öl mit anderen Ölpflanzen produzieren wollte, mehr Fläche benötigt. Das ist sicherlich richtig und zu bedenken. Es gibt auch Palmöl aus kontrolliert biologischem Anbau, wo eben dann sichergestellt ist, dass eben das nicht in so riesen Monokulturen erfolgt mit Chemieeinsatz, sondern eben auch unter biologisch kontrollierten Anbau. Und das ist sozusagen für den Bereich, wo Palmöl nicht ersetzbar ist oder wo man meint, da muss es dann doch sein, da soll man dann zumindest auf solche Qualitätssiegel achten. Und wie gesagt, allein wenn man es im Biodiesel rausnehmen würde, hätte man schon die Hälfte des Palmöleinsatzes bei uns hier reduziert. Und das wäre ja mal ein erster Schritt.
Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, wo begegnen mich denn noch Produkte, wo es möglicherweise sein könnte, dass dafür Regenwald abgeholzt wurde?
Also denken Sie zum Beispiel an Papier, Zellstoff. Nach wie vor wird Zellstoff insbesondere aus Asien, aber auch aus Brasilien hier nach Deutschland importiert und unterschiedlichste Papierprodukte. Da kann man eben entgegenwirken, indem man zum einen Recyclingpapier verwendet oder FSC-Siegelpapier nimmt, damit keine Zellstoffimporte mehr notwendig sind.
Papier ist so ein Beispiel und Kosmetikprodukte zum Beispiel?
Ja, Kosmetikprodukte auch. Die sind vor allen Dingen, ist das wieder über das Palmöl. Weitere Stichworte können zum Beispiel sein auch Holzprodukte. Wir haben ja gerade, was Gartenmöbel oder Ähnliches angeht, sehr häufig Tropenholz noch im Einsatz. Aktuell empfehlen wir immer, möglichst Tropenholz komplett zu meiden, weil im Moment der Missbrauch auch von Siegeln so groß ist, dass wir nicht guten Gewissens empfehlen können, Produkte aus Tropenholz zu verwenden. Anderes Produkt, Schokolade, das kommt ja eben auch zu 100% aus Tropenländern. Da ist aber auch sichergestellt über entsprechende Bio- und Fairtrade-Siegel, dass man zumindest die Möglichkeit hat, Schokolade aus ökologisch verträglichem und sozial verträglichem Produktion zu konsumieren.
Also Fairtrade, wenn ich das sehe, dann ist das schon mal eine gute Sache bei der Schokolade jetzt zum Beispiel.
Auf jeden Fall. Auch andere Sachen wie Bananen und verschiedene Früchte ist das eine gute Sache. Wobei die Fairtrade-Siegel ja vor allen Dingen auch soziale Standards prüfen. Während der Bio-Standard, da geht es auch um umweltverträgliche, naturverträgliche Produktion. Bei Banane fällt es mir selber immer im Supermarkt auf. Die haben inzwischen zumindest im Bioladen auch beide Siegel. Also Bio und Transfer.
Vielen Dank, Volkhard Wille, Vorsitzender der Tropenwaldstiftung Oro Verde.
HR Info Wirtschaft.
Erst Ende Juni hat die Europäische Union das Freihandelsabkommen Mercosur mit 4 lateinamerikanischen Staaten abgeschlossen. Und zwar mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Es wird noch lange dauern, bis es überhaupt in Kraft treten kann. Es muss noch von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Doch jetzt fordern die ersten Politiker schon, das Abkommen gar nicht erst abzusegnen. Es wird befürchtet, dass der steigende Handel zwischen Europa und Südamerika den Raubbau am Regenwald beschleunigen könnte. Eine ähnliche Diskussion gibt und gab es beim Palmöl. Hier hat die EU bereits beschlossen, Palmöl bis 2030 als Biokraftstoff aus Südostasien auszumustern und es zu ersetzen. Das, was in Europa gut und nachvollziehbar klingt, ist für die Länder, die das Palmöl produzieren, ein riesiges Problem. Zum Beispiel für Malaysia.
Ein Video unterstützt von der malaysischen Regierung. Ich liebe mein Palmöl, sagen die Stimmen da. Seit die EU entschieden hat, den Biokraftstoff ab 2030 nicht mehr zu importieren, ist das Palmöl in Malaysia zu einer patriotischen Frage geworden. Denn gemeinsam mit Indonesien produziert das Land 85% der weltweiten Exporte.
Ja, benar. Kita sebenarnya secara umum kita.
Ich weiß, Europa denkt schlecht über Palmöl, aber es gibt so viele gute Seiten, die bei euch keiner kennt. Das Öl ist gesund, der Baum ist robust und wir arbeiten hier viel umweltfreundlicher, als viele denken. Sadiman Hariri ist Kleinbauer. Die 5 Hektar Palmölplantage ist sein ganzer Stolz. Während im vergangenen Jahrzehnt mehr als 7 Millionen Hektar Regenwald auf Borneo dem Palmölgeschäft zum Opfer fielen, sei die Situation auf Hariris Plantage eine andere. Mit der Abholzung haben wir doch nichts zu tun. Wir Kleinbauern haben das Land von unseren Vorfahren geerbt. Als ich es vor 12 Jahren übernommen habe, standen hier Kokospalmen, kein Regenwald. Die Palmöldattel, sie ist die Superfrucht Malaysias. Kaum eine andere wächst so schnell. Sie ist das Gold des ganzen Landes, denn mit ihr wuchs Malaysias Wirtschaft in den vergangenen Jahren. Im Dorf wird eine Hochzeitsfeier vorbereitet. Die Bewohner erzählen der ARD-Fernsehkorrespondentin, das Palmöl, es ist hier überall. Im Kuchen, in der Hähnchenmarinade, Fleisch brodelt mit Chili und Knoblauch und Palmöl. Die Frau des Kleinbauern, Rukia Hariri. Wenn die EU unser Palmöl nicht mehr kauft, dann ist das schlecht für uns. Von den Schulgebühren unserer Kinder bis zu den täglichen Einkäufen. Wir können all das nur bezahlen, weil wir das Palmöl haben. In Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, erzählen sie sich, es habe einen Krieg der Öllobbyisten gegeben, den man verloren habe. Datuk Kalyana Sundram vom malaysischen Palmölrat. Die Anti-Palmöl-Lobby in Europa ist sehr, sehr stark. In Malaysia produzieren wir längst nachhaltig. Aber das will kaum jemand hören. Jeder kann kommen und sich ein Bild davon machen. Wir sind transparent und produzieren anders als andere Länder. Mehr als die Hälfte des Palmöls wird in Malaysia von großen Unternehmen produziert. Seit Jahren gelten Vorschriften, Mindestlohn, Arbeitsschutz, Umweltstandards. Die EU hat all das anerkannt. Am Rande Kuala Lumpurs kann es Lim Tek Win kaum ertragen. Dort, wo jetzt Häuser gebaut werden, war bis vor wenigen Jahren noch Urwald. Seine Umweltschutzorganisation Rescue kämpft radikal für Malaysias Regenwälder. Dennoch findet Lim Tek die Haltung der EU bedenklich, weil es noch andere, viel größere Absatzmärkte für Palmöl gibt, in China und Indien.
Unfortunately, palm oil is a fact of life and forests are continuing to be developed.
Das Palmöl ist nun mal leider ein Bestandteil des Lebens hier. Ich finde deshalb, die EU könnte mehr für den Regenwald erreichen, wenn sie Gruppen wie uns unterstützt. Statt sich zurückzuziehen, könnte die EU gemeinsam mit Malaysia nach Lösungen suchen.
Annika Sepeur über die Auswirkungen des EU-Palmölverbots auf Malaysia. In der Region werden vor allem für Indonesien Brände gemeldet. Auch in afrikanischen Regenwaldländern wie Angola oder Kongo werden in den letzten Tagen Zehntausende Feuer gemeldet. Einen Überblick bekommt man auf der Homepage Global Forest Watch. Wenn die Weltbevölkerung wie erwartet weiter wächst, werden bei gleichbleibendem Konsum noch mehr Agrarflächen benötigt. Der Weltklimarat empfiehlt, die Regenwälder wieder aufzuforsten. Doch bis Bäume nachwachsen, dauert es. Dabei ist es im Endeffekt der Konsum der Verbraucher, der die Ursache für die Misere ist. Die großen Lebensmittelkonzerne, Konsumgüterhersteller und der Handel haben zumindest erkannt, wie schädlich ihr Geschäft teilweise für den Wald sein kann. Im Consumer Goods Forum sind 400 von ihnen organisiert und im Jahr 2010 schon haben sie sich eigentlich dazu verpflichtet, bis 2020 Abholzung aus ihren Lieferketten auszuschließen. Darunter Unternehmen wie Nestlé, L'Oréal, Henkel oder der brasilianische Fleischkonzern JBS. Doch bisher ist nicht viel Konkretes geschehen. Darüber habe ich mit Greenpeace-Waldexpertin Gesche Jürgens gesprochen.
Ja, es gibt verschiedene Initiativen in der Tat und jetzt sehen wir aber eben ein paar Monate vor Ablaufen dieser Frist, dass die Unternehmen noch weit davon entfernt sind. Es gibt weitere Initiativen wie beispielsweise die New York-Erklärung, wo auch Unternehmen dabei sind, aber eben auch Akteure der Zivilgesellschaft, aber auch die Politik, die ähnliche Ziele verfolgen. Das Ziel, ja, Waldzerstörung zu verringern oder auch zu beenden, ist auch in den UN-Nachhaltigkeitszielen verankert. Ja, es gibt da tatsächlich eine Vielzahl von Initiativen, aber wir stellen einfach fest, dass wir weit davon entfernt sind, wirklich die Waldzerstörung zu beenden.
Das heißt, was haben denn die Unternehmen bisher überhaupt gemacht in der Richtung?
Viele Unternehmen haben sich mit ihren Lieferketten angefangen auseinanderzusetzen. Das Problem ist tatsächlich vielfach auch die Komplexität der Lieferketten, dass eben es gar nicht so leicht ist, nachzuvollziehen, woher eigentlich die Agrarrohstoffe kommen. Diese Transparenz zu schaffen, wirklich die Nachvollziehbarkeit, woher kommt eigentlich genau mein Rohstoff, von welcher Firma, von welchem Produzenten und ist diese Firma weiterhin in Waldzerstörung verstrickt, das sind sie bis jetzt nicht angegangen, das können sie nach wie vor nicht nachweisen.
Sie haben ja als Greenpeace auch so eine Abfrage gemacht. Was haben Sie denn da für eine Rückmeldung bekommen von den Unternehmen? Was genau für Schritte haben Sie denn eingeleitet?
Es ist sehr unterschiedlich, wie die Unternehmen vorgehen. Teilweise wird es mit Zertifizierungen versucht, die vielfach leider nicht ausreichend sind.
Was sind das so für Zertifizierungen zum Beispiel?
zum Beispiel der runde Tisch für sogenanntes nachhaltiges Palmöl, der RSPO, der leider es in der Vergangenheit nicht geschafft hat, Waldzerstörung für Palmöl wirklich auszuschließen aus seiner Zertifizierung. Das ist ein Beispiel. Dann gibt es eben auch den Ansatz, dass Unternehmen versucht haben, für bestimmte Produktsparten nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Man kann den Unternehmen nicht unbedingt Untätigkeit vorwerfen, aber es zählt natürlich am Ende des Tages, was ist dabei rumgekommen und haben sie wirklich ausgeschlossen, dass in ihren Produkten Waldzerstörung steckt. Und da lautet leider die traurige Bilanz, dass sie uns das nicht nachweisen können.
Was denken Sie denn? Wollen die das nicht oder können sie es nicht?
Ich glaube, hier fehlt es leider an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Denn selbst die Unternehmen, die wirklich versuchen, da Schritte nach vorne zu tun, werden oft dann eben durch den Markt benachteiligt. Das heißt, hier wäre es sehr hilfreich, auch für die Unternehmen eine Wettbewerbsgleichheit zu schaffen. Und das kann eben nur funktionieren, wenn es da einen gesetzlichen Rahmen gibt, der Unternehmen dazu verpflichtet, bestimmte Sorgfaltspflichten einzuhalten, aber auch eben ökologisches und soziales Handeln fördert und nicht bestraft.
Wie könnte denn sowas aussehen? Ich meine, wenn es für die Unternehmen selber schon schwierig ist, bei der Lieferkette zu gucken, was da schiefläuft, dann ist es doch wahrscheinlich für die Politik auch schwierig, dann sowas festzulegen und das dann auch nachzuvollziehen und zu kontrollieren auch.
Es gibt da zwei ganz konkrete Ansätze, die momentan diskutiert werden. Das eine ist in Deutschland ein sogenanntes Lieferkettengesetz. Das bezieht sich auf die Unternehmen, die zu bestimmten Sorgfaltspflichten hinsichtlich ihrer Lieferkette dann verpflichtet werden könnten. Und das gilt dann eben für alle. Und das kann sich und sollte sich sowohl auf Aspekte der, ja, von Menschenrechten beziehen, aber eben auch auf Umwelt- und Klimaaspekte. Und da könnte eben auch Wald eine Rolle spielen. Und das andere ist eine Diskussion auf EU-Ebene, wo es darum geht, einen Waldaktionsplan zu entwickeln, der eben auch gesetzliche Rahmenbedingungen beinhalten könnte, die dann wiederum dafür sorgen, dass bestimmte Produkte, die mit Waldzerstörung in Verbindung stehen, auf den europäischen Binnenmarkt keinen Zugang bekommen.
Es ist aber für die Länder, die das produzieren, wenn ich jetzt zum Beispiel an Indonesien denke, Malaysia oder auch Brasilien, sind ja jetzt nicht unbedingt sehr reiche Länder, für die ist das natürlich dann auch eine wichtige Einnahmequelle, ne?
Genau, wir müssen dahin kommen, dass wir Lösungen globalen Handels entwickeln. Und grundsätzlich bin ich mir sicher, liegen die Ansätze dafür alle auf dem Tisch. Sie werden nur momentan nicht umgesetzt, aber eben Ansätze, die dafür sorgen, dass die Länder eine Entwicklung beschreiten können, die der Bevölkerung zugutekommt. Und das muss man auch einfach sagen, jetzt Beispiel Indonesien, die davon wirklich profitieren vom Anbau. Das sind große Konzerne, das sind im Vergleich wenige Menschen. Teilweise auch gerade die Menschen, die auf den Plantagen arbeiten, die bekommen ein geringes Gehalt, werden ausgebeutet, arbeiten unter teilweise katastrophalen Bedingungen. Da muss man sich dann auch fragen, ist das die Entwicklung, die ein Land für seine Bevölkerung wirklich anstrebt? Oder gibt es da nicht bessere Möglichkeiten, die Menschen ein würdevolles Leben und eine Arbeit mit einem ausreichenden Einkommen auch gewährleisten können.
Vielen Dank, Greenpeace-Waldexpertin Gesche Jürgens. Regenwald und Konsum sind wir Verbraucher schuld an den Bränden. Das war HR Info Wirtschaft mit Vanessa Rothe. Auch als Podcast auf hr-inforadio.de sowie in der ARD Audiothek.